Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Annegret Kramp-Karrenbauer hat den CDU-Parteitag gemeistert, aber gefeiert wird am Ende ein anderer, nämlich Markus Söder. Warum gerade der CSU-Politiker die Schwesterpartei heute so begeistern konnte, das gleich hier. In Hannover durfte die NPD heute gegen einzelne Journalisten demonstrieren. Dass die Gerichte diese Demonstration zugelassen haben, das wollten viele in Hannover nicht einfach so stehen lassen. Tausende sind zu einer Gegendemo auf die Straße gegangen. Und wie das abgelaufen ist und ob es ruhig geblieben ist, das schildert unser Korrespondent gleich. Und die Türkei hat ja einen Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft festgenommen. Dagegen hat Außenminister Heiko Maas heute protestiert. Aber beeindruckt das die Türkei? Auch das ist ein Thema hier. Was Sie vom Sport wissen müssen, das hören Sie um 18.35 Uhr und im Hintergrund ab 18.40 Uhr. Geht es dann um Menschenhandel und die nigerianische Mafia auf dem Vormarsch in Europa. Schon öfter hat die CDU aus Leipzig Signale gesendet. 2003 zum Beispiel, da startete sie den Aufbruch. 2011 dann brachte Merkel die Nörgler auf Kurs. Und man kann sich fragen, was geht von diesem Parteitag aus? Die K-Frage, kann man sagen, ist weiterhin offen. Klar ist nur, die Mehrheit will keine Urwahl über die Kanzlerkandidatur. Stefan Detjen hat den Parteitag in Leipzig für uns beobachtet und zieht eine Bilanz.
Die CDU hat ihre Geschlossenheit noch einmal gewahrt. Die Machtfrage, die Annegret Kramp-Karrenbauer gestern offensiv in den Raum gestellt hatte, ist in Leipzig per Akklamation beantwortet worden und dann auf das nächste Jahr vertagt. Der Aufstand gegen die Kanzlerin, den Friedrich Merz vor dem Parteitag gefordert hatte, fand in Form stehender Ovationen für Angela Merkel statt. Und ihren neuen Liebling hat die CDU zumindest für heute in Gestalt des CSU-Vorsitzenden gefunden. Markus Söder wurde mit Seitenhieben gegen die Grünen, einer politischen Kriegserklärung an die AfD und vor allem einem Treueschwur an die CDU zum Star des Leipziger Parteitags.
Wenn wir nicht in der Lage sind, gemeinschaftlich zu arbeiten, wie sollen dann die Menschen Vertrauen haben in diese große politische Familie? Und deswegen ist mein Versprechen und der Dank an dich, Annegret, mein Versprechen, dass wir sowas wie letztes Jahr nie wieder machen. Wir wollen zwar nicht fusionieren, aber wir werden so eng zusammenarbeiten, liebe Freunde. Und deswegen danke an dich, Annegret. Wir haben das jetzt gut aufs Gleis gebracht. Wir sind eine Familie, wir sind nur gemeinsam stark. Und das wollen wir auch zeigen, liebe Freunde.
Mit einer kurzweiligen, in weiten Zügen kabaretthaften Rede sorgte Markus Söder für eine halbe Stunde guter Laune auf einem CDU-Parteitag, der ansonsten von innerer Spannung geprägt war. Wenn sich der Druck, der sich nach schlechten Wahlergebnissen und Kritik an der Vorsitzenden aufgebaut hatte, nicht in Personaldebatten entlade, werde sich die Parteibasis in Sachdebatten ein Ventil suchen, hatten die Organisatoren befürchtet. Streitstoff bot zum Beispiel die Agrarpolitik. Die Partei verliere dramatisch an Vertrauen in den ländlichen Räumen. FDP und AfD machten der CDU ihre Stellung als Vertreterin der klassischen Landwirtschaft streitig, mahnten Agrarpolitiker wie der Vorsitzende des Bundestags Landwirtschaftsausschusses Alois Gehrig.
Wir sprechen viel zu viel nur noch über Klimaschutz, Tierschutz, Insektenschutz, Umweltschutz nehmen die Bauern häufig in den Fokus, obwohl sie die Lösung vieler Probleme sind und nicht das Problem per se.
Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner versprach den Bauern Zuwendung.
Ich komme zu euch zur Diskussion, ich gehe zu den Demonstrationen. Aber wir müssen Gesellschaft und Landwirtschaft wieder zusammenbringen.
Mit Sorge hatte die Parteispitze auch auf Anträge geblickt, mit denen die Bundesregierung bei der Entscheidung über die Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Mobilfunkausbau die Hände gebunden werden sollten. Jetzt soll der Bundestag entscheiden, auch wenn ein Verzicht auf chinesische Technik durch Verzögerungen erkauft werden müsse, wie der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor erklärte.
Ich will sagen, gerade auch für eine jüngere Generation. Für uns muss das Wichtige sein. Wir können uns vielleicht in 2 Jahren fragen lassen, wie schnell geht der 5G-Ausbau, und wir wollen, dass es schnell geht. Aber ich will mich stattdessen nicht in 10 Jahren fragen lassen, warum wir bei diesem Thema, wenn wir es vorschnell gemacht haben, unsere digitale Souveränität verspielt haben.
Am Ende waren die Delegierten in fast allen der rund 500 Anträge der Linie der Parteispitze. Spitze gefolgt, auch als es dann noch einmal um Personalien ging. Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, warb für den Vorschlag der konservativen Parteijugend, die nächste Kanzlerkandidatur per Mitgliederentscheid zu bestimmen.
Wenn wir eine moderne Partei sein wollen, dann müssen wir neue Mitglieder werben, dann müssen wir unsere Mitglieder motivieren, denn sie alle sind Multiplikatoren für unsere Politik und sie sorgen für die Verankerung, die wir heute haben in der Gesellschaft. Deswegen lasst uns unsere Mitglieder mitnehmen, liebe Freundinnen und Freunde.
Der Urwahlantrag kam aus dem Lager erklärter Friedrich-Merz-Freunde in der Jugendorganisation und wurde von einer breiten Parteitagsmehrheit von fast 80% abgelehnt. In einem Jahr, so hatte es Annegret Kramp-Karrenbauer gestern angekündigt, soll die Union darüber entscheiden, wer sich über die Nachfolge von Angela Merkel als Kanzlerin oder Kanzler bewerben darf, sofern nicht ein vorzeitiges Ende der Koalition die CDU zu schnellerem Handeln zwingt.
Das war eine Parteitagsbilanz von Stefan Detjen. Ja, und auf dem CDU-Parteitag hat man ja kaum Kritik gehört an Annegret Kramp-Karrenbauer. Selbst Friedrich Merz, ihr Rivale, hat gesagt, er wolle loyal sein der Vorsitzenden und der Regierung gegenüber. Ein bisschen anders klingt das bei der SPD, zumindest bei den Jusos. Die haben gerade beim Bundeskongress in Schwerin ihren Vorsitzenden Kevin Kühnert im Amt bestätigt. Und der hat die Partei heute mal wieder lautstark aufgefordert, über die Große Koalition nachzudenken. Was sonst noch diskutiert wurde, sagt Jürgen Jakob Gericke.
Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, warnte als Gastrednerin vor den Gefahren des Rechtsextremismus. Sie wandte sich gegen ein Treffen des rechtsnationalen Flügels der AfD, das zeitgleich auf der Insel Rügen begann. Schwesig warf den Vertretern dieser Gruppierung vor, mit Hass und Hetze die Gesellschaft zu spalten. Von Hass und Hetze im Wort sei es nicht weit bis zu Gewalttaten, wie das Attentat von Halle gezeigt hätte, sagte Schwesig weiter. Delegierte der Jusos hatten bereits in mehreren Redebeiträgen mehr Antifaschismus gefordert. Der Bundesvorsitzende der Jugendorganisation Kühnert hatte der CDU vorgeworfen, dass die Partei bereits in 2 Dutzend Kommunen bundesweit mit der AfD zusammenarbeite. Kühnert wurde gestern auf dem Bundeskongress in Schwerin erneut zum Bundesvorsitzenden gewählt. Mit fast 89% der Stimmen konnte er das beste Ergebnis eines Juso-Chefs seit 50 Jahren erzielen. Er will in 2 Wochen auch für einen Vorstandsposten der SPD kandidieren.
Das waren Informationen von Jürgen Jakob Gericke. In Hannover hat es heute eine Demo gegen die Presse gegeben und eine für die Presse und für Pressefreiheit. Auf der ersten Demo haben Neonazis ganz gezielt gegen einzelne Journalisten Stimmung gemacht und sie durften demonstrieren, das haben Gerichte gestern entschieden. Dass Medienmacher in ihrer Stadt so offen bedroht werden, das wollten offenbar viele Menschen in Hannover sich nicht gefallen lassen. Tausende sind deshalb zu einer Gegendemonstration gekommen. Unser Landeskorrespondent Alexander Budde hat den Tag für uns in Hannover beobachtet. Sie sind ja in dem Funkhaus, vor dem die NPD demonstriert hat. Wie ist das denn genau abgelaufen?
Ja, gut beschützt von Polizeibeamten, die zu Hunderten hier aufgefahren worden sind, Wasserwerfer dazu, Reiterstaffeln. Also hier wurde offenkundig über den Schutz hinaus ein Signal ausgesandt. Aber Tatsache war, die NPD durfte marschieren. Rund 90 Rechtsextreme, die taten das auch und legten hier vor gut einer Stunde vor dem NDR-Landesfunkhaus am Maschsee eine kurze Pause für Ansprachen ein, auf der sie die GEZ zum Beispiel als Zwangsgebühr angeblich einer staatlichen Propagandaanstalt bezeichneten. Schwarze Kapuzen und Sonnenbrillenplakate mit ihrem Idol, dem mittlerweile verstorbenen NS-Kriegsverbrecher Karl M., dessen Angedenken sie durch einen kritischen Beitrag des NDR-Fernsehjournalisten Julian Feldmann besudelt sehen. Selbst wurden sie begleitet durch eine ganze Vielzahl von Journalisten mit ihren Mikrofonen und Aufnahmegeräten und Kameras. Und mit dabei waren auch Leute, die tatsächlich auch schon sich Strafverfahren ausgesetzt sehen oder sogar verurteilt worden sind für tätliche Übergriffe auf Journalistenkollegen. Zum Beispiel Julian Feldmann, der aus dem Bundesvorstand der NPD kommt und der vor laufender Kamera dem Kollegen Feldmann gedroht hatte, der Revolver liege ja schon bereit. Die Polizei hat das hier abgeschirmt und dieses Trüppchen ist nun also weitergezogen in die Innenstadt, wo die Gegenkundgebung stattfinden soll.
Es war ja befürchtet worden, dass es zu Gewalt kommt, das ist nicht der Fall.
Nein, es haben einige vermummte Jugendliche Gegendemonstranten tatsächlich mehrfach versucht, die Barrieren zu überwinden, die von der Polizei installiert worden sind und die beiden Kundgebungen und Demonstrationszüge hier trennen sollte voneinander. Es hat einige Festnahmen gegeben. Es hat auch fantasievolle Störaktionen gegeben, zum Beispiel von einer Initiative aus Bad Nenndorf. Die haben versucht, Schlumpflieder von einem Boot auf dem Maschsee aus abzuspielen. Aber dieser Aktion, mit der die Rechten lächerlich gemacht werden sollten, die wurde durch ein Polizeiboot verhindert. Insgesamt 7000 Menschen sollen hier friedlich laut Polizeiangaben einmal quer durch die Innenstadt, also vom Stadtquartier Südstadt aus, zu ihrer Abschlusskundgebung gezogen sein.
Und haben Sie das beobachten können, ob die betroffenen Journalisten jetzt selbst auch mitmarschiert sind auf der Gegendemonstration?
Sind sie begleitet auch von Politprominenz, wie dem Ministerpräsidenten Weil zum Beispiel? Einer der 10 namentlich erwähnten auf dieser schwarzen Liste der Rechten, der hier also namentlich angefeindet wurde, ist Andreas Speit. Er hat seit über 10 Jahren die Kolumne Der rechte Rand bei der Taz Nord, arbeitet zum Themenfeld Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, hat gerade das Buch Völkische Landnahme herausgegeben. Und auch Speit spricht von einer neuen Qualität der Aggression und Bedrohung.
Dass man uns immer wieder in den Internetportalen bedroht, ist nichts Neues. Ich habe auch selbst mehrere Morddrohungen direkterer Art erhalten. Aber die Form, dass gegen einen Journalisten so massiv vorgegangen wird, bis hin, dass man sozusagen vor seiner Haustür demonstrieren will, das hat eine neue Dimension bekommen. Und das hat natürlich leider die Dimension, dass man versucht, uns einzuschüchtern und zu bedrohen. Und wir wissen auch schon, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen auch zu Recht überlegen, soll ich es wagen zu berichten.
Ja, aber Speit will sich nicht einschüchtern lassen. Das Oberverwaltungsgericht hatte das Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit ja höher bewertet als die Befürchtungen der Polizeibehörde, dass die Pressefreiheit durch eine offenkundig einschüchternde Kundgebung wie diese und natürlich auch die Hassparolen und die Aufstachelung zur Gewalt im Internet eingeschränkt sein könnte. Dass aber jetzt erstmals eine Polizeibehörde ein solches Verbot bis in letzte Instanz immerhin betrieb, das wird hier auf der Gegenkundgebung als wichtiges Signal begrüßt. Diesen Kampf um den öffentlichen Raum sozusagen auch mit einem deutlichen Zeichen zu untermalen.
Das war unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, Alexander Bode. Besten Dank für die Informationen. Der Bremer Clan-Chef Ibrahim Miri ist in Beirut angekommen. Mal wieder, muss man sagen. Er wurde nämlich heute zum zweiten Mal aus Deutschland abgeschoben. Als die Behörden ihn den libanesischen Sicherheitskräften übergeben haben, da war Miri nicht wirklich begeistert. Theo Gers berichtet.
Verpiss dich! Ibrahim Miri heute Vormittag in Beirut. Das Oberhaupt des kriminellen Familienclans aus dem Libanon ist hörbar schlecht gelaunt, als eine Reporterin des Fernsehsenders NTV ihn abpasst und versucht anzusprechen. Miri ist wieder in seiner Heimat, abgeschoben aus Deutschland, mit einem eigens für ihn organisierten Flug im Privatjet, den der Steuerzahler erst einmal bezahlt. Denn der Stadtstaat Bremen, in dem Miri zuletzt lebte und der deshalb für das Abschiebeverfahren zuständig war, will zumindest versuchen, sich die Kosten von Miri wieder zurückzuholen. Der Fall des wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und bandenmäßigen Drogenhandels vielfach vorbestraften Miri hatte hierzulande hohe Wellen geschlagen. Denn Miri, der seit vielen Jahren ausreisepflichtig war, war erst im Juli zum ersten Mal in den Libanon abgeschoben worden. Doch im Oktober kehrte er überraschend wieder zurück nach Deutschland, illegal. Das Wiedereinreiseverbot hatte er mit Hilfe von Schleppern umgangen, die ihn in einem LKW zurück nach Deutschland brachten. Er stellte einen Asylantrag, doch der wurde gestern vom Verwaltungsgericht Bremen endgültig abgelehnt, so Gerichtssprecherin Verena Korrell.
Das Verwaltungsgericht hat nicht angenommen, dass dem Antragsteller im Libanon eine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht oder eine erniedrigende oder unmenschliche Behandlung.
Damit war der Weg frei für die abermalige Abschiebung. Noch in der Nacht wurde Miri zu einem Flughafen gebracht und in Begleitung mehrerer Beamter der Bundespolizei ausgeflogen. Bundesinnenminister Horst Seehofer dankte hinterher allen Beteiligten, dass diese Abschiebung so schnell möglich gewesen sei. Genugtuung auch bei Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der sich am Rande des CDU-Parteitags bei NTV zu dem Fall äußerte.
Der Rechtsstaat, der funktioniert, und das war ein ganz wichtiges Zeichen. Es wäre nicht auszudenken gewesen, wenn Herr Miri hätte bleiben können. Und insofern hat das alles funktioniert. Und das zeigt, dass unser Rechtsstaat auch leistungsfähig ist, wenn wir alle wollen.
Innenminister Horst Seehofer, der den Fall Miri zur Chefsache gemacht hatte, hatte bereits nach dessen Wiedereinreise im Juli Gesetzesänderungen angekündigt. Wer trotz einer Sperre unerlaubt wieder einreist, soll künftig direkt in Haft genommen werden, um die Abschiebung schnell betreiben zu können. Ralf Brinkhaus signalisierte auch dafür heute Unterstützung.
Wir sollten solche Fälle vermeiden. Wir sollten uns noch mal sehr, sehr genau anschauen, wie jetzt auch beispielsweise die Gesetze wirken. Wir haben 8 Migrationsgesetze vor der Sommerpause gemacht. Die fangen jetzt alle an zu wirken. Und das müssen wir uns genau anschauen, ob das klappt. Weil es ist den Bürgerinnen und Bürgern und übrigens auch mir als Politiker nicht zu vermitteln, dass sowas passieren kann.
Gemeint ist die Wiedereinreise eines zuvor abgeschobenen Ausländers. Die geplanten Gesetzesverschärfungen muss die Union allerdings auch noch mit dem Koalitionspartner SPD abstimmen.
Clan-Chef Miri ist erneut in den Libanon abgeschoben worden. Theo Gers war das mit Reaktionen darauf. Deutschland und die Türkei sitzen gezwungenermaßen in einem Boot, vor allem bei der Flüchtlingsfrage. Allerdings ändert die Türkei immer mal wieder unabgesprochen den Kurs oder die Türken bohren ein bisschen am Rumpf rum. So auch jetzt wieder. Die Türkei hat einen Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft festgenommen und damit einen diplomatischen Eklat hervorgerufen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat deshalb heute mit seinem türkischen Kollegen am Rande des G20-Gipfels in Japan gesprochen. Aber lässt sich dieses Boot überhaupt noch reparieren? Georg Schwarte hat das beobachtet.
Also meine Gefühle sollen dabei mal keine Rolle spielen.
Die Gefühle eines Außenministers, der gerade ein G20-Außenministertreffen in Nagoya beendet und dort doch wieder mal vor allem löschen musste. Den nächsten deutsch-türkischen Flächenbrand nämlich. Die Türkei verhaftete den Anwalt der deutschen Botschaft in Ankara schon im September. Geht gar nicht, sagt Maas undiplomatisch deutlich.
Ich habe mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu natürlich darüber gesprochen, wie es mit dem verhafteten Anwalt weitergeht. Habe ihm noch einmal gesagt, dass wir eigentlich kein Verständnis dafür haben. Uns ist noch einmal gesagt worden, dass der Fall nun von der türkischen Justiz geprüft wird. Und wir werden bei diesem Thema noch mal einiges nachzuarbeiten haben.
Nachzuarbeiten? Was und wie? Maas bleibt da vage. Der türkische Amtskollege Çavuşoğlu sagte in Nagoya, eher gar nichts. Man habe sich getroffen. Mehr sagt er nicht. Am Morgen waren die beiden am Rande des Familienfotos zu sehen. Der Türke redete eindringlich auf den Deutschen ein. Der deutsche Maas redete danach eindrücklich über das deutsch-türkische Verhältnis.
Naja, das ist es. Alles andere wäre ja gelogen schwierig. Und zwar seit einiger Zeit aufgrund unterschiedlicher Umstände.
Da war der Einmarsch in Nordsyrien. Da war die Beleidigung von Maas durch Erdogan. Ein Dilettant sei er. Maas aber bleibt dabei. Die Türkei müsse nicht nur den Anwalt, der sensible Daten über 47 türkische Asylbewerber im Gepäck hatte, freilassen, sondern auch 60 inhaftierte Bundesbürger.
Wir werden jetzt da erst einmal im Dialog bleiben und werden sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Die Haltung der Bundesregierung ist ganz klar und die habe ich auch noch einmal deutlich gemacht und an der wird sich auch nichts ändern.
So viel zur Türkei. Eigentlich ging es ja um G20, um drei Themen. Handel, wie weiter mit der WTO, Afrika und das Leib- und Magenthema von Maas. Stärkung des Multilateralismus, das Frankreich, Großbritannien und die USA ihre Außenminister erst gar nicht nach Japan geschickt hatten. Maas zuckt mit den Schultern und sagt, in diesen Zeiten müsse man doch reden, wann, wenn nicht jetzt.
Sowas in Zeiten wie diesen, weil es zu mühselig ist oder weil die Ergebnisse nicht immer so sind, wie man sich das erhofft, einzustellen, das hielte ich für die völlig falsche Entscheidung.
Stichwort falsche Entscheidung. Dass jetzt Saudi-Arabien ausgerechnet auf Japan zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte dieses illustren Clubs als Vorsitzender folgt, nicht jeder versteht das. Da ist der Jemenkrieg, Menschenrechtsverletzungen, da ist die Ermordung des saudischen Journalisten. Was für eine Botschaft ist da Saudi-Arabien als Vorsitzender der G20? Die Antwort von Maas?
Ja, das haben die Saudis ja selber in der Hand. Wenn sie auf die Fragen, die international gestellt werden, etwa wieso gibt es diesen Krieg im Jemen, wie ist es mit der Aufklärung bei der Ermordung von Khashoggi, letztlich hat das Saudi-Arabien in der Hand, auf die Fragen, die es dazu gibt, auch Antworten zu geben, und zwar solche, die die internationale Staatengemeinschaft auch befriedigen.
Und wenn nicht? Dann, sagt der Minister, werden die G20-Veranstaltungen im nächsten Jahr eben nicht auf Ministerebene besucht. War noch was am Ende des japanischen G20-Vorsitzes? Kein Abschlusskommuniqué jedenfalls. Dafür ein kurzes Treffen von 12 Staaten der Initiative für Abrüstung und Nichtverbreitung von Atomwaffen. Eine gute Stunde, dann war auch das beendet. Der Minister auf dem langen Weg in die Heimat und der japanische G20-Vorsitz. Geschichte.
Auf dem G20-Treffen in Japan hat Heiko Maas mit dem türkischen Außenminister gesprochen. Man habe einiges nachzuarbeiten, so Georg Schwarte. Plötzlich war Pence im Irak. Der amerikanische Vizepräsident hat heute einen Luftwaffenstützpunkt besucht. Und welche Botschaft er für die vor allem enttäuschten Kurden hatte, das sagt Jürgen Striak.
In Begleitung seiner Ehefrau besuchte Vizepräsident Mike Pence US-Soldaten auf dem Al-Assad-Luftwaffenstützpunkt, offenbar anlässlich des bevorstehenden Thanksgiving-Festes. Während seines Überraschungsbesuches im Irak telefonierte er mit Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi und legte einen Zwischenstopp in Erbil ein. Dort traf er den Präsidenten der autonomen irakischen Provinz Kurdistan. Bei dem Treffen würdigte Pence ausdrücklich auch im Namen von Präsident Trump die engen Beziehungen zwischen den USA und dem kurdischen Volk. Nahezu zeitgleich verkündete General Kenneth McKenzie, dass die US-Armee den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien wieder aufnehmen würde. Auf einer Konferenz in Manama, der Hauptstadt von Bahrain, sagte der Kommandeur des US-amerikanischen Zentralkommandos CENTCOM, dass bei der Operation in der syrischen Region östlich des Euphrats rund 500 US-Soldaten zum Einsatz kommen würden. Der Blitzbesuch von Vizepräsident Pence im Irak stand vermutlich in keinem direkten Zusammenhang mit den Protesten, die das Land seit Wochen erschüttern. Bei dem Telefonat mit Ministerpräsident Abdel Mahdi sollen sie aber ein Thema gewesen sein. Pence soll gesagt haben, er erwarte, dass friedliche Demonstranten respektiert würden. Außerdem habe er gefordert, dass der Irak auf Distanz zum Iran geht. Der Irak unterhält teilweise enge Beziehungen zum Iran, kooperiert aber militärisch auch mit den USA. Die US-amerikanische Armee hatte Bagdad bei der Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat unterstützt. Von der irakischen Luftwaffenbasis Al-Assad, die Pence jetzt besuchte, sollen im Oktober die US-Soldaten zu jenem Einsatz in Syrien aufgebrochen sein, der mit dem Tod von IS-Anführer Abu Bakr el-Baghdadi endete.
Jürgen Striak war das über den Überraschungsbesuch von Mike Pence im Irak. Und jetzt schauen wir in den Iran. Dass Sicherheitskräfte oft brutal gegen Demonstrierende vorgehen, das ist bekannt. Bei den jüngsten Protesten sollen mindestens 115 Menschen getötet worden sein. Das sagt Amnesty International und verweist auf Berichte von Augenzeugen. Michael Lehmann.
Nach Angaben von Amnesty International dürfte die Zahl der getöteten Menschen im Iran weitaus höher liegen. Die Menschenrechtsorganisation will deshalb weitere Untersuchungen in Auftrag geben. Tagelang hatte es im Iran Proteste gegen die Erhöhung der Benzinpreise und die Rationalisierung von Kraftstoff gegeben. Die Proteste wurden immer wieder von Spezialeinheiten mit Gewalt und auch Waffeneinsatz niedergeschlagen. Dabei hatte die iranische Führung das Internet fast komplett ausschalten lassen. Der iranische Telekommunikationsminister Azari Jaromi hat via Twitter heute die Internetpolitik der iranischen Regierung verteidigt. Die US-Regierung hatte gegen den iranischen Minister Sanktionen verhängt und ihn persönlich für die Internetausfälle verantwortlich gemacht. Der Telekommunikationsminister schrieb heute in seiner Mitteilung, er selbst habe mit der Internetsperre nichts zu tun gehabt. Diese sei auf Anweisung des iranischen Nationalen Sicherheitsrates und der politischen Führung verhängt worden.
Das waren Informationen von Michael Lehmann. Gewalt gegen Frauen geht gar nicht und passiert trotzdem jeden Tag. Um genau darauf aufmerksam zu machen, sind in ganz Frankreich heute Menschen auf die Straße gegangen. Michael Wagner berichtet.
Allein in Paris waren viele tausend Menschen dem Aufruf von rund 70 Organisationen, Verbänden und Parteien gefolgt. Sie hielten unter anderem Schilder mit 137 Namen in die Höhe. So viele Frauen sind in Frankreich nach Angaben von Frauenrechtsorganisationen in diesem Jahr bereits von ihren Partnern, Ex-Partnern oder anderen gewalttätigen Männern ermordet worden. Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen. Die ganze Regierung muss dagegen zusammenarbeiten und viel mehr Geld auf den Tisch legen, forderte France eine Demonstrantin gegenüber dem ARD-Studio Paris. Die Mutter von 4 Kindern engagiert sich seit dem Sommer ehrenamtlich in einer Gruppe, die nachts Botschaften gegen Gewalt an Frauen an öffentliche Gebäude klebt. In den letzten Monaten hat das Thema in den französischen Medien hohe Wellen geschlagen. Bereits im September hatte die Regierung Notfallmaßnahmen angekündigt, etwa mehr Plätze in Frauenhäusern zu schaffen. Am kommenden Montag, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, will die französische Regierung die Ergebnisse eines runden Tisches zu dem Thema vorstellen und weitere Maßnahmen beschließen. So soll der Tatbestand der psychischen Gewalt ins Strafgesetz aufgenommen werden.
Aus Paris berichtete Marcel Wagner und bei mir im Studio ist jetzt Marina Schweizer. Wir sprechen über die Bundesliga.
Genau, die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga rückt näher zusammen. Wir starten mal ganz oben, wo dieses Zusammenrücken ausgelöst wurde. Tabellenführer Mönchengladbach musste eine Niederlage bei Union Berlin einstecken. Jakob Rüger.
Die Gladbacher mit einem guten Auftakt, aber nach 15 Minuten das 1:0 für den Gastgeber Anthony Uja traf per Kopf zur Führung. Danach fand Gladbach überhaupt nicht mehr ins Spiel. Union kontrollierte die Partie, hatte einige gute Chancen, auch im zweiten Durchgang, und setzte dann noch einen drauf in der 90. Minute durch Sebastian Andersson, der das 2:0 machte und dann auch den Deckel drauf machte in dieser Partie. Die Gladbacher mit einem wirklich schwachen Auftritt. Das einzig Gute, sie bleiben Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Und die Unioner, die freuen sich über 3 weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Den FC Bayern München in Lauerstellung musste man da nicht bitten. Der Rekordmeister verkürzte den Abstand zur Spitze mit einem souveränen 4:0-Sieg in Düsseldorf. Armin Lehmann.
Das waren vor allem in der ersten Halbzeit bärenstarke Bayern. Und deshalb geht der Sieg mit 4:0 auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Pavard in der 11. Minute nach scharfer Hereingabe von Kimmich, der eröffnete den bayerischen Torreigen. Tolisso und Gnabry noch vor der Pause. Da war eigentlich das Spiel mit diesem 3:0 für die Bayern gegen überforderte Düsseldorfer schon entschieden. Im zweiten Durchgang schalten die Bayern 1-2 Gänge zurück, waren aber trotzdem immer noch das gefährlichere Team. Und in der 70. Minute, nach schöner Vorarbeit von Müller und Lewandowski, war es Coutinho, der den 4:0 Endstand herstellt.
Von einem solchen Sieg konnten die Freiburger überraschenderweise ja auch weit oben in der Tabelle nur träumen. In Leverkusen gab es ein Unentschieden. Warum das noch glücklich war, berichtet Burkhard Hupe.
1:1 nach 90 umkämpften Minuten, zumeist überlegen gestaltet von den Gastgebern von Bayern 04 Leverkusen, die früh in Rückstand geraten waren durch einen Flugkopfball von Höhler, die aber spätestens ab der 25. Minute klar die bessere Mannschaft stellten, viele große Möglichkeiten hatten, Volland, Bellarabi, und nur einmal trafen durch einen, der sein Startelfdebüt feierte, Moussa Diaby. Der 20-jährige Franzose war 10 Minuten vor der Pause mit einem Flachschuss erfolgreich. Im zweiten Durchgang hatte nur noch Leverkusen Chancen auf den zweiten Treffer, aber sie alle blieben ungenutzt, und deshalb feiert der Sportclub aus Freiburg einen etwas schmeichelhaften Punktgewinn in Leverkusen.
Vorne weiter mitmischen kann auch Schalke 04 nach einem Sieg im Bremer Weserstadion. Heiko Neugebauer.
Der FC Schalke 04 gewinnt völlig verdient im Bremer Weserstadion mit 2:1 und war über die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft und auch mit mehr Leidenschaft agierend. Die Führung durch Harit kurz vor dem Halbzeitpfiff, als er in der linken Seite des Bremer Strafraums völlig freistand, den Ball an Pavlenka vorbei ins lange Eck schlenzte. Das 2:0 durch Raman, dann nach 54 Minuten, dem ging ein eklatanter Ballverlust von Sebastian Langkamp voraus. Der Anschlusstreffer für die Bremer durch Osako in der 80. Minute kam zu spät, danach gab es keine weiteren Offensivbemühungen mehr. Werder ist in der Krise, der FC Schalke 04 absolut in der Spur.
Frankfurt unterlag zu Hause gegen Wolfsburg 0:2. Man hätte sich unter normalen Umständen auch freuen können in Dortmund gestern Abend über die Aufholjagd in der zweiten Halbzeit gegen Paderborn, ein 3:3 nach 0:3 Rückstand. Aber der Auftritt in Halbzeit 1 und die vergangenen Wochen ließen in Dortmund Trainerdiskussionen hochkochen. Vorerst soll Lucien Favre aber wohl Trainer in Dortmund bleiben. Mareike Zeck.
Noch in der Nacht hatte sich die Vereinsführung von Borussia Dortmund im Stadion zusammengesetzt und beraten. Danach gab es zwar kein klares Bekenntnis zu Trainer Lucien Favre, aber eben auch keine Entlassung. Das heißt wohl, Favre darf am Dienstag im Champions-League-Spiel beim FC Barcelona weiter auf der Trainerbank sitzen. Nach dem blamablen 3:3 Unentschieden gestern gegen den Tabellenletzten Paderborn hatte Favre seine Spieler heute zu einer langen Analysesitzung vorgeladen. Auch das Auslaufen danach auf dem Trainingsplatz beobachtete er persönlich. Und auch Sportdirektor Michael Zorc schaute am Trainingsplatz vorbei, um mit dem Trainer und den Spielern noch einmal das Gespräch zu suchen.
Die Skispringer haben an diesem Wochenende ihren Saisonauftakt. In Polen war heute Teamspringen angesagt. Thorsten vom Wege über ein Ergebnis, das die Deutschen nicht zufriedenstellte.
Nur Rang 5 für die Weltmeister in exakt der Besetzung, in der man in Seefeld auch den Titel geholt hatte. Also mit Richard Freitag, Markus Eisenbichler, Stefan Leier und Karl Geiger. Das war zu wenig für die deutschen Ansprüche. Wenngleich, es war auch kein Beinbruch, denn die Saison ist noch sehr jung und der eine oder andere muss erst noch bei den ersten Schneesprüngen in Form kommen. Der Sieg ging an Österreich vor Norwegen und Gastgeber Polen. Vierter wurden die Slowenen. Die Polen hatten nach dem ersten Durchgang noch geführt, aber die rot-weiß-roten Adler, die in der Besetzung Aschenwald, Huber, Hörl und Kraft antraten, die waren im Finale einfach unwiderstehlich und katapultierten sich damit noch an die Spitze.
Mehr aktuelle Meldungen auch aus dem Wintersport, dann gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Da geht es dann auch um Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen. Laut einer WHO-Studie auch in Deutschland besonders ausgeprägt. Wir sprechen über Ursachen und mögliche Folgen.
Das war der Sport von Marina Schweizer. Besten Dank dafür. Und das waren diese Informationen am Abend für heute. Ich empfehle Ihnen noch unseren Kommentar um 19.05 Uhr zum CDU-Parteitag. Ich bin Stefanie Rohde. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.